Herzlich willkommen zum Podcast. Wir machen Digitalisierung einfach. Mein Name ist Fabian.
Und mein Name ist Kevin.
Und heute sprechen wir, und mittlerweile ist es wirklich so, als wenn es auswendig gelernt wäre. Aber es ist auch so ein einfaches Intro. Ich finde es super.
Ist super einfach. Ich habe mich manchmal gefragt, eigentlich müssten wir das gar nicht sprechen. Ich könnte es einmal schneiden und immer wieder reinsetzen.
Ich rede es aber gerne jedes Mal. Heute sprechen wir über Outsourcing und die Kooperation in der digitalen Transformation. Und bei Outsourcing, da gibt es natürlich direkt auch die Tendenz, über Near- oder Offshoring zu reden. Und es gibt diese wunderbare kleine Geschichte. Ein CIO beginnt eine neue Stelle und bekommt von seinem Vorgänger eine kleine Schatulle in die Hand gedrückt. Und er schaut ihn an und sagt so, hey, ich habe viel gesehen in dem Unternehmen und es gibt immer wieder Momente, wo es herausfordernd wird, wo der Druck groß wird, wo das Board, der Vorstand von dir Ergebnisse fordert. Und wenn du mal das Gefühl hast, mit dem Rücken an die Wand zu stehen, dann machst du einfach diese Schatulle auf, da sind drei Briefe drin und dann nimmst du den ersten Brief und da habe ich einen Tipp für dich und der wird dir helfen. Und es geht los. Und der CIO fängt an zu arbeiten und er muss eine neue Software mitentwickeln und das Ganze ist herausfordernd. Und irgendwann hat er diesen Moment von, boah, ich glaube, ich will mal einen Tipp haben. Und er holt sich die Schatulle und macht den ersten Brief auf. Und da steht drin, du musst die gesamte IT auslagern. Du gibst alles ab an Kooperationspartner. Du lässt im Ausland entwickeln, es ist günstiger, das wird super werden, go for it. Und er denkt da eine ganze Zeit drüber nach und sagt, okay, ich mache das, ich weiß, dass andere das auch schon getan haben und wir haben das tatsächlich auch schon erlebt bei der Deutschen Telekom damals, dass alles nach Indien abgegeben worden ist. Und momentan bei einem anderen Kunden auch, wo es Nearshore nach Bulgarien gegeben wird. So, und auf geht's. Er fängt an, riesiges Projekt, alles wird rausgegeben, ganz viel Arbeit ist damit verbunden und es funktioniert auch und nach 2 Jahren merkt er so, hey, Mann, wir haben da schon gute Fortschritte gemacht, das läuft und nach 3 Jahren merkt er so, puh, es fängt wieder an und funktioniert gar nicht mehr, wir sind irgendwie langsam geworden, das ist blöd. Und er hat wieder das Gefühl und steht mit dem Rücken an der Wand und geht hin und da ist der nächste Brief und da steht drin, okay, du musst die IT reinholen. Es ist das Wichtigste, dass du selbst die Verantwortung übernimmst, mach die Sachen selbst, stell wieder Entwickler ein und go for it. Und er sagt, ja, okay, irgendwie macht das schon Sinn, ne? Und er fängt an und zieht die IT wieder komplett in das eigene Unternehmen rein. Die Welt dreht sich weiter und nach 3 Jahren steht er wieder an dem Punkt und nimmt den dritten Brief aus der Schatulle und der steht rein. Schreib diese 3 Briefe, leg sie in die Schatulle und übergib sie deinem Nachfolger. Und genau das ist ein Kreislauf, den wir so oft erleben. Weil IT-Entwicklung natürlich herausfordernd ist. Du kommst an der Kooperation mit anderen nicht vorbei. Punkt. Weil, warum sollten, und das gilt für uns ja auch, Menschen wie Kevin und ich, die als Berater ein cooles Leben führen können, sehr selbstbestimmt, uns anstellen lassen bei einem Unternehmen, wo wir auf einmal in einer Hierarchie vielleicht von Leuten Ansagen entgegennehmen müssen, die uns nicht gefallen, was ja so am Ende vom Tag der Fall war. Ich mag dieses Berater-Ding, dieses frei zu sein, dieses meine Meinung offen sagen zu können, ohne politisch darauf achten zu müssen, ob ich mich damit in dem Unternehmen kille oder nicht kille. Mit einer neuen Perspektive reinzukommen. Ich weiß noch, es gab damals den Satz von, man braucht 6 Monate, bis man anfängt, in einem Unternehmen richtig Mehrwert zu bringen. Ich glaube, das gilt für gute Berater nicht. Mittlerweile sind wir in dem Modus von, weiß nicht, nach 2 Wochen bin ich total am Start und fange an, super viele gute Fragen zu stellen und Mehrwert zu bringen. Ne? Ohne, ja, um mich mit mich selbst zu loben sozusagen. Aber meine Einarbeitungszeit ist kurz geworden, weil ich sehr ergebnisorientiert darauf gucke, was sind die Probleme sehr transparent mache und dann über Lösungen halt rede. Und davor immer nochmal mir überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Bevor wir was lösen, sollten wir nochmal überlegen, wo wollen wir überhaupt hin? Und jetzt mache ich mal kurz nochmal einen Bogen auf und dann erzähl gerne deine Gedanken, Kev. Wir reden zum einen davon, dass du bestimmte Aufgaben auslagerst. Und dass du sehr, sehr klar bist und sagst, pass auf, Thema Buchhaltung, will ich mich nicht drum kümmern, Outsourcing an Steuerberater, fertig. Da weißt du, das ist gut, du arbeitest mit einem Experten zusammen, der kümmert sich darum, Ende. Dann gibt es die Variante, dass du sagst, du lagerst im größeren Stile Dinge aus, deine Softwareentwicklung zum Beispiel. Und da steckt ganz viel auch die Frage drin, was sind denn die Kernkompetenzen, die ich als Unternehmen habe? Bin ich beispielsweise ein Softwareentwicklungsunternehmen? Konkretes Ding wieder, wenn du dir einen Autohersteller in Deutschland anschaust, dann verstehen die sich als Autohersteller. Wenn du dir Tesla anschaust, dann ist das eine Softwareunternehmen. Vollkommen andere Art zu arbeiten. Das Produkt ist in beiden Fällen erstmal augenscheinlich ein Auto. Bei Tesla sind es aber Daten. Ja. Nicht viel gesagt, ey.
Viel gesagt, sehr, aber sehr spannende Einleitung. Ich liebe diese Geschichte. Bei Outsourcing denke ich auch immer in sehr großen Dimensionen, weil ich das in Konzernen halt häufig erlebt habe. Aber am Ende des Tages ist es auch in einem kleinen Unternehmen. Wir sourcen auch aus. So, wir haben keinen Experten bei uns, der sich um Versicherungen kümmert in unserem Unternehmen. Wir haben keinen, der die Lohnabrechnung macht. Wir geben das raus an unseren Steuerberatern und an unseren Versicherungsmakler. Und ich sag mal, wenn du auslagerst im größeren Stile, ist ja auch immer die Frage, welchen Business Case hast du dahinter und warum willst du das tun? Denn auf der einen Seite, wenn du es rausgibst, hast du natürlich diese Expertise, die du relativ schnell einkaufen kannst. Du musst keine Mitarbeiter einarbeiten, du musst dieses Know-how nicht selbst aufbauen. Und du bist natürlich auch flexibel, weil du kannst die externen Kollegen oder das Outsourcing relativ schnell wieder rauspushen. Enden.
Ja, darf ich da kurz sagen, das ist auch zum Beispiel super interessant momentan, erlebe ich häufig. Ich bin in einem Projekt und da ist jemand, der passt nicht ins Team. Ich habe ja oft Teamgefüge auch als Aufgabe, ne? Und ich merke, die Person sorgt für Stress und Drama. So, der unzuverlässig, kommt manchmal zu Meetings nicht. Kannst du alles verstehen, wenn du 1:1 mit dem redest, ne? Also verstehst genau, wo da die Probleme liegen und so momentan, wo die Herausforderungen sind. Trotzdem ist das Teamgefüge dadurch kacke. Und dann merke ich so krass, wie Konzerne sagen, ja, aber es ist halt ein Mensch. So, wir müssen trotzdem hingucken. So, wir können ihm ja nochmal helfen. Und manchmal könntest du auch fragen, so, aber das ist so, als wenn ich sagen würde, ich hole einen Handwerker ins Haus, dann chillt er hier erstmal, macht seinen Job scheiße und dann sage ich, ich behalte den trotzdem, weil das ist ein netter Mensch und so, ne? Und da manchmal, also es ist so crazy, wie wir trotzdem dann oft die wirtschaftliche Perspektive überhaupt nicht mehr mitnehmen bei externen. Und bevor ich jetzt komplett gehatet werde, ist es für mich ein Unterschied zwischen, du lieferst nicht, ich werfe dich einfach raus und tausche dich aus, und du lieferst nicht, ich rede mit dir. 2 Wochen später hat sich nichts verändert. Ich rede mit dir. 2 Wochen später hat sich nichts verändert. Ich rede mit dir. 2 Wochen später hat sich nichts verändert. Ich zeige eine harte gelbe Karte. 2 Wochen später hat sich nichts verändert. Okay, Mann, jetzt ist es genug.
Ja. Und das kannst du, ist auch interessant, in der Theorie kannst du das mit extern relativ gut machen, also austauschen, weil es ist ja, es ist im Prinzip ja nichts anderes, als wenn du dir einen Handwerker holst, der einen Job halt zu tun hat. Also in der Theorie kannst du mit extern einfach flexibler, ich nenne es mal atmen, ne? Gerade so Projekte halt mal schnell hochsteffen, mal ein Experiment durchführen, gerade in der Softwareentwicklung, mal einen Prototypen bauen, mal schauen, diese Idee, die wir hier haben, macht das überhaupt Sinn? Wenn du darauf ein internes Team setzt, dann muss da schon ein bisschen was darunter sein, weil das einfach längerfristig gedacht ist. Du kannst interne Mitarbeiter solltest du auch weniger schnell hoch und runter steffen. Es geht da auch einfach um Beständigkeit. Der Nachteil von externen Fachkräften ist natürlich, was passiert denn, wenn du jetzt über Jahre hinweg so ein Projekt weiterführst? Was passiert denn, wenn ein Berater, so wie wir das sind, dann mal nach 1-2 Jahren sagen, hey, ich will mal was anderes sehen. Ich möchte nicht als externer Berater doch dann irgendwo Angestellter sein. Zum einen hat es natürlich auch rechtliche Konsequenzen und zum anderen gibt es ja auch einen gewissen Grund, warum dein Dienstleister extern ist. Was passiert denn, wenn der rausgeht und Wo nimmst du das Know-how her? Kannst du das übertragen auf einen intern? Das sind super wichtige Fragen, die du dir stellen solltest. Und die müssen sich in gewisser Weise immer so ein bisschen die Waagschale halten. Also auf der einen Seite, du experimentierst, du probierst was aus, du kannst relativ schnell hoch und runter steffen. Sehr interessant für sowas mal schnell outzusourcen. Und auf der anderen Seite, du brauchst Stabilität, du brauchst Mitarbeiter, die das über längeren Zeitraum einfach betreiben oder weiterentwickeln, und dann solltest du das nicht nach außen geben. Ja. Und das ist jetzt tatsächlich nur mal Outsourcing in dem Softwareentwicklungsstil, wie wir das machen. Hat ja mit Nearshore und Offshore jetzt erstmal weniger zu tun, aber das Das ist dann sozusagen nochmal eine Stufe obendrauf, auch von der Komplexität her. Weil wenn du Nearshoring, Offshoring machst, dann hast du häufig auch eine Sprachbarriere.
Ja.
Fabian, du hast auch offshore mal wirklich mitgearbeitet. Wie war es für dich, mit indischen Kollegen zusammenzuarbeiten?
Oh, spannend. ich kann mich immer, das ist so, vor allem, ich habe es nicht nur einmal gemacht, ich habe das halt schon mehrmals tatsächlich gemacht. Das ist auch irgendwie ganz interessant. Okay, wie war das mit den Kollegen? Also das ein Projekt war tatsächlich richtiges Offshoring. Wir schreiben Konzepte, auch ein bisschen im Wasserfall-Style, weil da würde ich nochmal eine Differenzierung machen. Und dann werfen wir das Konzept rüber, hören gar nichts von den Menschen, die entwickeln. Und dann kommt das Konzept irgendwann zurück und ist halt, funktioniert oder funktioniert einfach nicht. Und ich habe mit einem indischen Kollegen sechs Monate sehr intensiv 1:1 zusammengearbeitet. Ist manchmal herausfordernd, weil du musst dich halt konzentrieren einfach. Den ganzen Tag Englisch zu sprechen, da kommst du natürlich rein, aber trotzdem ist meine Kompetenz natürlich im Deutschen viel höher als im Englischen, weil ich halt es gewohnt bin, den ganzen Tag Deutsch zu sprechen. Auf der anderen Seite kommst du halt rein. Kulturelle Unterschiede sind viel krasser in dem Kontext. Die indische Kollegen oder in der indischen Kultur ist Nein sagen eine andere Sache als in der deutschen. Der sagt so, ja, mach ich, aber meint eigentlich, nee, mach ich nicht und macht es dann halt auch nicht und du musst damit halt irgendwie klarkommen. Von daher, wenn du sehr klare, gute Anforderungen hast, dann passt das schon. Wobei ich in der Softwareentwicklung heute immer sagen würde, wenn dein Team zusammenarbeitet und es Klarheit gibt so und die Leute Bock haben, miteinander zu arbeiten, fair läuft. Wenn da einer ist, der einfach nur praktisch Dienst nach Vorschrift machen will im Sinne von, gib mir die Aufgabe, dann erledige ich die und dann mache ich die nächste Aufgabe und der will sich nicht damit tief auseinandersetzen, was das bedeutet, wird es einfach ein Desaster. Ich habe auch schon zusammengearbeitet im Konstrukt mit englischen, also Großbritannien, amerikanischen und indischen Kollegen in der Konstellation, vergesse ich immer, habe ich auch ein halbes Jahr lang gemacht, ne? Verrückter Scheiß, ey. Müsste man eigentlich irgendwo nochmal hinschreiben, dass wir schon so international gearbeitet haben. Auch da war die Herausforderung immer wieder diese Sprachbarriere, vor allem mit Leuten, die halt wirklich schlecht Englisch sprechen, wo du auch manchmal in einem Meeting sagen musst, wir müssen jetzt auf Deutsch switchen, wir müssen es kurz auf Deutsch miteinander klären und dann können wir es wieder übersetzen, ne? Weil sonst haben wir keine Chance und das ist auch respektlos. Es verändert was in der Dynamik in einer gewissen Art und Weise, aber gut, es ist halt am Ende vom Tag so. Und wo ich es mal erlebt habe, wo es gut funktioniert hat, ist gewesen in einem agilen Team, wo jemand da war, der in Bulgarien gesessen hat die ganze Zeit und der auch Bulgare war, der schon Deutsch konnte, aber für den es am leichtesten war, Englisch zu sprechen. Oh, spannend, und mit einem Holländer habe ich auch schon gearbeitet, der war auch Teil des Teams. Mit dem war nur Englisch drin, tatsächlich. Wenn die Leute direkt im Team integriert sind und dir bewusst ist, dass du länger brauchst, um zu kommunizieren, hey, fair enough, das läuft schon. Aber ich sag's dir, die Herausforderung darin liegt halt, die kommunikative Basis zu schaffen und in deinem Wertesystem miteinander klar zu sein. Und da sehe ich in diesem ganzen Neo- und Offshoring auch mit die größte Herausforderung. Du hast halt als Unternehmen eine Kultur, die du prägst und in der du agieren willst. Und in dem Moment, wo du Leute reinholst, ist es eine Herausforderung, die Kultur zu halten und den Vibe im Team einfach zu halten. Und desto mehr du von draußen holst und desto unterschiedlicher die Leute sind, desto schwieriger wird es. Von daher stellt sich manchmal die Frage, ob es halt nicht Sinn macht. Und wenn du Kooperationspartner suchst, gibt es ja auch, du holst dir halt eine Bude, keiner nimmst Accenture und dann holen die dir halt, 20 Freelancer, die noch nie zusammengearbeitet haben. Oder du holst dir halt ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, wo einer, Samuel ein, der in Ghana eine Softwareentwicklungsbude hat, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der da vor Ort Leute sehen hat, die kennt er alle persönlich, die arbeiten mit denen zusammen, so, die geben sich einen Handschlag, die haben schon oft Projekte miteinander gemacht. Wenn du mit dem Outsourcing machst und das praktisch nach Südafrika gibst, hey, das ist easy, Mann. Der koordiniert das, der kümmert sich drum, das wird geiler, das wird cool werden. So, Props gehen raus.
Ja. Ja, am Ende ist es, ob du es jetzt rausgibst oder intern machst, kommt es aufs Teamgefüge an, gerade bei großen Projekten. Und dann ist es einfach so, hast du jemanden, der halt, du hast es erwähnt, Dienst nach Vorschrift macht, oder verstehen die das, was deine Anforderungen, denken die auch, sag mal, an den Kunden oder welchen Impact du auf deinen Kunden haben möchtest, dass du gute Dienstleistungen, geile Produkte anbieten willst, denk dir darüber nach.
Ja.
Ich sag mal, in deinem Unternehmen, mit deinen Mitarbeitern kannst du darüber sprechen. Du kannst Wertesysteme aufbauen, du kannst die Kultur ganz anders prägen als mit externen Dienstleistern. Und es ist einfach wichtig, dir die Frage zu stellen, was passiert denn, wenn ich dieses Produkt oder diese Software außerhalb meines Unternehmens entwickeln lasse, wo diese Kultur vielleicht nicht diese Software dann prägen kann, wo dann vielleicht nicht klar ist, wer ist eigentlich der Kunde. Und das sind, glaube ich, die relevanten Fragen, wenn du überlegst, gebe ich es jetzt raus oder mache ich es jetzt selbst?
Ja. Oh ja. Und manchmal stellt sich halt die Frage, wo kannst du schon mal anfangen, ne? Weil am Ende vom Tag, das ist auch ein schöner Satz, wenn du dich auf dich selbst verlässt, dann musst du dich auch auf dich selbst verlassen können. So, manchmal ist es gar nicht so klug, Dinge selbst zu machen, weil du dann halt auch krass Kompetenz darin aufbauen musst, das zu tun. Und dann gehört manchmal mehr dazu, als halt nur ein paar Leute einzustellen, sondern musst dir wirklich die Frage stellen, was für ein Unternehmen möchte ich denn werden? Gerade wenn du halt in die Softwareentwicklung reingehst und gerade wenn du in der Softwareentwicklung halt richtig gut werden willst, ne? Und das, da stellt sich dann echt manchmal so das Thema, wo macht es halt Sinn, gute, smarte Kooperationspartner aufzubauen oder zu entwickeln, bei denen du halt sagst, ey, ich vertraue denen, ne? Also ich vertraue, dass das mit denen irgendwie ein cooler Job wird, so, ne? Und was sind die Dinge, und das ist ja wieder die andere Seite, wo du sagst, nee, da will ich wirklich jemanden intern einstellen. Also will ich eine Festanstellung haben, weil das ist mir wichtig, dass die Person, die das halt macht, irgendwie richtig, richtig smarter, cooler Dude ist, ne?
Und zu meinem Unternehmen gehört, in der Kultur unterwegs ist.
Ja, und zu meinem Unternehmen gehört, ja.
Und auch längerfristig da. In der Hoffnung natürlich so lange wie möglich, sich die Gedanken zu machen, wo kann ich mir mal temporär externe Dienstleister einstellen, um dann vielleicht auch einen Know-how-Transfer auf interne Mitarbeiter zu machen, ist auch gar nicht so unschön. Also positiv formuliert, ist halt schon cool.
Gar nicht so unschön.
Gar nicht so unschön.
Gar nicht so
Denn
unschön.
Was du bei externen Dienstleistern ja auch nicht vergessen darfst, ist, die haben schon viele Unternehmen gesehen.
Oh ja.
Die haben viele Erfahrungen gemacht. Die haben gesehen, wie es vielleicht nicht funktioniert.
Ja.
Die haben gesehen, wie es funktionieren kann.
Ja.
Und sich dieses Know-how auch ins Unternehmen zu holen, mal frischen Wind reinzuholen. Auch diese Betriebsblindheit, die du damit, also die ein externer Dienstleister nicht hat,
ja,
das mit reinzuholen, kann einfach klug sein.
Ja, total. Das ist ja auch wieder so eine Sache, das merke ich momentan bei einem Kunden, wo ich wahrscheinlich einer von den Menschen bin, die am meisten Softwareentwicklung schon gesehen haben. Also auch unterschiedliche Varianten von, wie das halt gut funktionieren kann. Und das ist schon wieder, ja, es macht halt auch Spaß, mit Leuten zu reden, die halt noch mehr Perspektive haben, ne, wo du dich gegenseitig auch befruchten kannst. So, ne, wo jemand da ist, der sagt, ah, das habe ich da schon mal so gesehen, das habe ich da schon mal so gesehen, und du einfach ein geiles, wertschöpfendes Gespräch kommst. Und was natürlich auch da irgendwie in allem drinsteckt, ist, du brauchst halt eine vollkommene Klarheit über deine Ziele. Also der direkte Weg ins Desaster ist, wenn du keine klar messbaren Ziele hast, ne? Das ist ein bisschen so, als wenn ich sagen würde, naja, ich suche einen externen Fahrer, so für mich, und ich stelle den Fahrer schon mal ein und ich hole den mir auch Vollzeit, aber eigentlich habe ich mir noch gar nicht so überlegt, welche Fahrten ich in den nächsten 8 Wochen so habe. Und dann sitzt der die ganze Zeit im Auto und wartet darauf, dass ich vorbeikomme. Und der ist total bereit zu fahren, der hat Bock zu fahren. So, der sagt, können wir hier mal fahren? Ich sage so, nee, heute habe ich doch keine Zeit. Und dann sitzt der den ganzen Tag da und macht halt nichts und ist frustriert. Und dann komme ich, sage, jetzt können wir fahren, go for it, jetzt eine gute Runde. Und dann ist, und vielleicht ist es echt ein ganz gutes Beispiel, fällt mir gerade so auf, ne? Weil das so oft so passiert, anstatt zu überlegen, okay, ich möchte oder ich weiß, ich möchte eine Promo-Städtetour machen. Ich weiß, ich werde die Städte in den nächsten Zeiten halt kriegen. Ich werde erfolgreich sein, wenn das und das passiert ist, weil ich messe den Fahrer ja nicht daran, dass der mich von A nach B gefahren hat, sondern ich messe dann sozusagen an dem Ergebnis, was daraus gekommen ist. Also war ich produktiv in der Zeit zum Beispiel, oder was ist da halt passiert, ne? Und da genauer hinzuschauen und erstmal zu überlegen, wofür brauche ich jemanden? Also was ist die Aktivität, die man machen will, aber was ist der Outcome von dieser Aktivität? Und wie messe ich die? Das ist so relevant, bevor ich anfange, weil ich merke oft dieses Aktionistische, ja, da brauchen wir nochmal einen Entwickler und dann wird der halt eingestellt und dann merkst du so, ja, keiner weiß, was der jetzt eigentlich machen soll, ne? Das ist halt nicht gut.
Ja, das ist das, was du gerade gesagt hast, zählt sowohl für interne Mitarbeiter als auch für externe, als auch für Offshore oder Nearshore.
Ja.
Weil wenn du das Ziel nicht hast und du weißt nicht, ich baue jetzt einen Prototypen, 3 Monate und danach ist gut.
Ja.
Oder ich baue jetzt Software, die soll 10 Jahre betrieben werden. Ganz anderer Ansatz.
Ja.
Ganz anderer Ansatz. Komplett. Und dann auch halt sich die Frage zu stellen, okay, baue ich vielleicht den ersten Wurf mit extern, hole mir dann interne hinzu, die sich dann über den Know-how-Transfer schlau machen und das dann irgendwann betreiben? Oder wie ist die Strategie dahinter?
Ja.
Oh ja. Das hilft.
Safe. Ach, guter Abschluss. Also mach dir erst klar, was du willst, bevor du anfängst abzugeben und überleg dir vor allem, wie du messen kannst, dass es erfolgreich ist. Das ist wahnsinnig wichtig. Willst du heute die abschließenden Worte machen?
Ja, vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Connecte dich gerne auf LinkedIn mit uns und dann wünsche ich dir einen angenehmen Tag, egal wo auch immer du bist und zuhörst. Ja. Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.